So, ist das jetzt an? Na. Und auch hinten hörbar. Also, zunächst einmal möchte ich sehr, sehr herzlich danken für die Einladung hierher nach Göttingen, liebe Doris, für diese netten, einführenden Worte. Ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt, ein bisschen, aber auch ein bisschen befremdet. Also es könnte nun sein, dass Sie den Eindruck haben, das ist ja ganz langweilig, die macht seit 30 Jahren, nee, so lange nicht immer dasselbe. Aber ich kann Ihnen versichern, das ist ein Thema, das immer größer wird, je länger man sich damit beschäftigt und das einen fasziniert und nicht loslässt. Und deswegen ist es überhaupt nicht langweilig. Ich hoffe, dass ich ein bisschen dazu beitragen kann, dass ich Sie auch nicht langweile mit dem, was ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Und ich freue mich, dass ich hier in Göttingen mal wieder sein kann, und zwar in dieser schönen Halle, nicht zu einer Vorstandssitzung, sondern bei einer anderen Gelegenheit. Sprachlich-kulturelle Differenz und Chancengleichheit, das ist ein Thema, das, wenn wir das ganz objektiv und leidenschaftslos betrachten, eigentlich die Überschrift über ein Trauerspiel sein könnte. Dieser Vortrag steht daher am Anfang auch so ein bisschen im Zeichen dieses Trauerspiels. Das Trauerspiel dreht sich darum, dass Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem, wie wir alle wissen, nicht gut zum Zuge kommen können. Und das schmerzt. Das schmerzt uns besonders in der Nation der Dichter und Denker, also in der Nation, in der die Idee, dass Bildung unabhängig von Herkunft, Stand und Klasse möglich sein würde, vielleicht miterfunden wurde oder zuallererst doch in einer Weise ausformuliert wurde, wie wir sie noch heute in unseren Köpfen tragen. Erinnern wir uns, der allgemeine Schulunterricht, so hat das einer der Miterfinder dieser Idee, Wilhelm von Humboldt, mal formuliert, geht auf den Menschen überhaupt. Allgemeine Bildung in diesem Sinne schließt einen jeden ein, den Fürsten und den gemeinen Tagelöhner. Und die Erfinder dieser Idee von allgemeiner Bildung, die hat es nicht interessiert, ob die Herkunft des Menschen Inland oder Ausland war. Die Erfinder dieser Idee haben, die Visionäre allgemeiner Bildung haben, das nicht für relevant gehalten, woher einer kommt, ob er Bürger dieser Nation oder einer anderen Nation ist. Diese Idee, dass das Bürgersein einer Nation für Bildung relevant ist, die ist erst viel später entstanden. Allgemeine Bildung, also die deutsche Erfindung und ein Schulsystem, das dazu dienen sollte, sie zu gewährleisten, das war lange Zeit so etwas wie unser Exportschlager. Und tatsächlich haben wir dieses Bildungssystem in viele Teile der Welt exportieren können. Und vielleicht war es deshalb für unsere deutsche Öffentlichkeit so überaus schockierend zu erfahren, dass dieser Exportschlager ein bisschen lädiert ist in der Zwischenzeit. Die Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die mich nun in meiner Forschung am meisten beschäftigen, fungieren gleichsam als Metapher für das, was das allgemeinbildende Schulwesen in Deutschland eben nicht leistet. An diesen Kindern und Jugendlichen zeigt sich auf die allereindringlichste Art und Weise, wie ich finde, dass die Leistungsmöglichkeiten im deutschen Schulsystem nicht von der Herkunft entkoppelt werden können, so wie das Schulsystem im Moment gebaut ist. Und eigentlich ist das der Kern des Auftrags eines allgemeinbildenden öffentlichen Schulsystems, dass Herkunft und Bildungschancen voneinander losgekoppelt werden können. Für Kinder und Jugendliche, die nicht auf Rosen gebettet sind, sei es, dass sie einen Migrationshintergrund haben oder sei es, dass sie andere Nachteile in ihrem Lebensumfeld zu erleiden haben, für diese Kinder und ganz speziell für die Kinder mit Migrationshintergrund bedeutet es bis heute nicht selbstverständlich eine Chance, in Deutschland unterrichtet zu werden, sondern es bedeutet mit hoher Wahrscheinlichkeit so etwas wie die Etablierung eines Lebensrisikos. Und das ist gegen alle Intentionen, die wir mit dem doch eigentlich relativ teuren öffentlichen Schulwesen, was wir in Deutschland haben, verbinden. So weit, so schlecht. Das ist das Trauerspiel. Ich denke, und wahrscheinlich ist es mir gar nicht anders möglich zu arbeiten, Ich denke, es besteht dennoch kein Anlass, sozusagen passiv und fassungslos zu warten, bis die Tragödie ihren nächsten Akt erleidet, sondern ich finde, es sollte allerhand unternommen werden, damit dieses Blatt sich wendet. Und ich halte es auch nicht für aussichtslos. Und das ist sozusagen mein Motiv, an diesem Thema weiterzuarbeiten. Ich möchte Ihnen im ersten Teil meines Beitrags hier eine ganz knappe Analyse dieser Lage, die ich schon mal gerade umrissen habe, vorstellen. Und ich möchte ganz kurz andeuten, welche bildungspolitischen Versuche es gegeben hat, an dieser Lage etwas zu ändern bis heute. Im zweiten Teil geht es dann um einen Erklärungsansatz dafür, dass bislang es eben nicht in genügendem Maße gelungen ist, an dieser Situation etwas zu ändern. Und im dritten Teil möchte ich Ihnen gerne dieses Modellprogramm präsentieren, dessen Sprecherin ich im Moment sein kann, ein Modellprogramm des Bundes und der Länder, das letzte Modellprogramm des Bundes und der Länder, nachdem ja nach den gestrigen Beschlüssen diese Gemeinschaftsaufgabe, wie soll man sagen, beerdigt wurde. Also das letzte Modellprogramm des Bundes und der Länder, mit dem versucht wird, eine Innovation in das Bildungssystem zu importieren, und zwar in allen Bundesländern, also als Gemeinschaftsaufgabe. Wir versuchen in diesem Programm einige Strategien zu entwickeln, mit denen man die Lage der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem verbessern kann. Und wir sind davon überzeugt, dass diese Strategien auch ein Potenzial besitzen, die Lage von Kindern, die aus anderen Gründen im deutschen Bildungssystem verbessert sind, die aus anderen Gründen im deutschen Bildungssystem nicht wohlgestellt sind, ein bisschen zu verbessern. Wir alle wissen, Chancengleichheit ist eine Illusion. Also der Titel meines Vortrags ist ein Euphemismus. Chancengleichheit wird es nicht geben und kann es nicht geben. Aber wir wissen auch, dass es kein unabwendbares Schicksal ist, dass das Bildungssystem eines Staates zur Reproduktion von ungleichen Bildungschancen so hochgradig beiträgt wie das deutsche. Die Reproduktion von ungleichen Bildungschancen durch das Bildungssystem, die ja ungewollt ist, ist kein Schicksal, sondern sie ist das Ergebnis von nicht ausgenutzten Handlungsmöglichkeiten innerhalb des Bildungssystems. Und insofern bin ich eine große Anhängerin solcher Studien wie TIMSS, PISA, PISA 2000, PISA 2003 und IGLU und so weiter, weil sie diese Studien etwas zutage gefördert haben, was die Fachwelt längst wusste, nämlich einerseits, wie eng die Abhängigkeit zwischen Herkunft und Bildungschancen ist und andererseits, dass es anderswo möglich ist, diese Abhängigkeit zu lockern. Und da das anderswo möglich ist, sollte das uns in Deutschland auch möglich sein. Die Fragen danach, was denn eigentlich dazu führt, dass die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland nicht gleich sind, das ist die Frage, die im Zentrum der Forschung steht in dem Arbeitsbereich, den ich in Hamburg vertrete. Das ist das Institut, was da unten auf der Folie steht. Wir haben uns seit etlichen Jahren mit dieser Frage beschäftigt und auch mit der Frage, was denn anderswo offenbar deutlich besser gemacht wird als bei uns in Deutschland. Unsere Analysen haben Ansätze erkennen lassen, anhand derer wir die Hoffnung haben können, dass die Lage verbesserbar ist. Und das knappe Fazit dieser Analysen lautet, und das ist jetzt nach deiner Einführung vielleicht keine Überraschung mehr, die größten Aussichten auf Erfolg hat wahrscheinlich ein systematischer Versuch der Veränderung der sprachlichen Bildung im deutschen Schulsystem. Und vermutlich gilt das sowohl für Kinder mit Migrationshintergrund als auch für nicht gewanderte Kinder, die in bildungsfernen Familien leben. Wenn wir zurückschauen, dann kann man sehen, dass es in Deutschland ungefähr seit den 1960er Jahren eine ganz große Menge von Modellversuchen, Projekten, von verschiedenen Ansätzen gegeben hat, die Schlechterstellung von Kindern mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungswesen zu verringern. Es wurden etwa 80 Modellversuche durchgeführt beispielsweise. Aber die Erfolge, die da bis heute erzielt wurden, sind nicht zufriedenstellend. Und es gibt ganz sicherlich, wenn man die deutsche Bildungslandschaft betrachtet, eine ganze Menge von erfolgreichen Einzelschulen oder erfolgreichen Lehrerinnen und Lehrern, Menschen, die also in ihrem Umfeld Erfolge für einzelne Kinder erzielen. Und wir haben, das darf man auch nicht übersehen, ein großes Potenzial zum Bildungsaufstieg unter Migranten. Also Migranten überspringen normalerweise die Bildungsschicht, aus der ihre Eltern kommen, schneller als nicht gewanderte Menschen. Trotzdem haben wir keine systemischen Effekte, also keine Effekte, die sich abbilden auf der Ebene des Bildungssystems. Wir können sogar in manchen Bereichen des Bildungssystems Verschlechterung der Lage beobachten. Die Bildungsbeteiligung, also der Anteil, den Migrantenkinder an guten Bildungsabschlüssen haben, die verbessert sich seit etlichen Jahren nicht mehr, sondern sie geht zurück. Und ganz besonders besorgniserregend ist, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund in immer geringerem Maße in Berufsbildung einmünden. Das muss uns deshalb besonders besorgen, weil dieses ziemlich klar eine Karriere vorzeichnet, die nicht erfolgreich durch das Leben ist. Denn Menschen ohne Berufsausbildung haben im deutschen Arbeitsmarkt, der sehr stark abhängt von formalen Bildungsabschlüssen, sehr, sehr geringe Chancen, sozusagen ihr Leben durch eigenen Lebensunterhalt zu gestalten. Die jüngsten Studien, auf die ich mich gerade schon kurz bezogen habe, sagen wir PISA 2000 und 2003, haben folgende Resultate, die man knapp zusammenfassen kann. PISA 2000 hat den Blick darauf gelenkt, wie wichtig die Lesefähigkeiten von Kindern oder Jugendlichen, den 15-Jährigen, dafür sind, in anderen Unterrichtsfächern erfolgreich zu sein. Also wie hochgradig die Fähigkeit, mathematisch richtige Lösungen zu präsentieren, davon abhängt, wie die Fähigkeit des Lesens in Deutsch ausgebildet ist. Sie hat ferner gezeigt, dass die Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu einem sehr erheblichen Teil nicht die elementare Lesefähigkeit in der deutschen Sprache überspringen. Das heißt im Klartext, die Jugendlichen mit Migrationshintergrund werden zu einem erheblichen Teil zwar mit einem Abschluss, aber als funktionale Analphabeten aus der deutschen Schule entlassen. Das, was uns besonders besorgen müsste, ist der Umstand, dass dieses umso mehr gilt, je länger Jugendliche mit Migrationshintergrund in Deutschland beschult wurden. Das hat die PISA-Studie 2003 noch einmal deutlicher ergeben und gerade ist von Frau Starnert eine Zusatzauswertung der internationalen PISA-Daten veröffentlicht worden, in der sich zeigt, dass Jugendliche, die selbst zugewandert sind, also die kürzer in Deutschland leben, höhere durchschnittliche Kompetenzen erreichen als diejenigen, die ihre gesamte Bildungsbiografie in Deutschland durchlaufen haben. Also je länger jemand mit Migrationshintergrund eine Bildungskarriere in Deutschland durchlaufen hat, desto schlechter sind seine Leistungschancen. Und dieses Ergebnis stellt sozusagen die Ergebnisse in allen anderen vergleichbaren Staaten auf den Kopf. Üblicherweise ist es so, dass jemand, der länger im Lande ist, bessere Bildungschancen hat. Wir schaffen das nicht, das zu erreichen. Ein weiteres Ergebnis aus diesen eigentlich sehr bekannten Studien ist, dass die Grundschule in Deutschland noch relativ gute Leistungen hervorbringt. Die Ergebnisse der Kinder im Bereich der Lesefähigkeiten und mathematischen Grundfähigkeiten in der sogenannten IGLU-Studie, also einer Studie, die die Kompetenzen am Ende der vierten Klasse erfasst hat, sind noch relativ eng beieinander liegen. Die Disparitäten sind nicht so groß und sie sind im mittleren Leistungsbereich, wenn man das international vergleicht. Die Diskrepanzen zwischen den Leistungen der nicht gewanderten und der gewanderten Jugendlichen nehmen im Laufe der Sekundarstufe zu. Eigentlich ist es das Ziel einer Bildungsbiografie, dass diese Diskrepanzen abnehmen. Das sind also, es ist eine Reihe von alarmierenden Signalen, die im Übrigen nicht nur für Kinder mit Migrationshintergrund so gelten, sondern auch für Kinder aus bildungsfernen Familien, Altansässige. Es gibt auf der Suche nach Erklärungen für diese Befunde immer wieder den Rekurs darauf, dass die Kinder mit Migrationshintergrund natürlich auch insgesamt in etwas schlechteren Lebensverhältnissen existieren. Das ist richtig. Also wir haben da eine Bevölkerungsgruppe, die sehr viel häufiger in prekären Lebensverhältnissen existieren muss als die altansässige Bevölkerung. Gleichwohl, wenn wir dieses Faktum kontrollieren, klärt sich die Diskrepanz, die Leistungsdiskrepanz zwischen gewanderten und nicht gewanderten Jugendlichen keineswegs auf. Es bleibt also etwas erhalten, was im Migrationshintergrund selbst und auf der anderen Seite in der Art und Weise der Gestaltung des Bildungssystems begründet ist. Ein Aspekt, der bei der Suche nach Erklärungen für diese Befunde immer wieder hervorgehoben wird, das ist der Aspekt der in der Familie gesprochenen Sprache. Bei PISA 2003 ergab sich, dass das Niveau der Leistungen in allen getesteten Leistungsbereichen von den Jugendlichen mit Migrationshintergrund nicht, ich fange den Satz nochmal von vorne an. Also bei PISA 2003 hat sich ergeben, dass es eine Differenz zwischen den Leistungen der Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund gibt, und zwar in allen getesteten Leistungsbereichen. Jetzt unabhängig davon, welche Sprache in der Familie gesprochen wird, also ob Deutsch oder die Familiensprache in der Familie gesprochen wird, bleibt diese Leistungsdifferenz erhalten. Also es ist die Frage, welche Sprache in der Familie gesprochen wird, ist nicht unbedingt eine Erklärung für das Ergebnis dieser Leistungsdifferenz. Die hohe soziale Selektivität des Bildungssystems wirkt sich selbstverständlich bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund besonders erschwerend aus. Und ein Faktum, das sich auch erschwerend auswirkt, das ist das Faktum der frühen Trennung der Kinder in ihrer Bildungsbiografie. Darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Eingehen möchte ich nochmal auf diese Frage der Sprache. Ich komme zum zweiten Teil meines Beitrags, nämlich zu einem Erklärungsansatz, der sich bezieht auf die Art und Weise, wie in der deutschen Schule sprachliches Lehren und Lernen traditionell gestaltet wird. Wenn man die gängigen Erklärungen anschaut, dann ist für viele Menschen die Sache längst ausgemacht. Es heißt, dass jemand, der zweisprachig lebt oder jemand, in dessen Familie eine andere Sprache als Deutsch gesprochen wird, in der deutschen Schule per se Nachteile erleidet. Also Zweisprachigkeit sei die Ursache für diese schlechten Leistungsergebnisse. Und folgerichtig wird sowohl von politischer Seite als auch von der Seite von Fachvertreterinnen und Fachvertretern als probate Lösung angeboten, dass die Familien oder die Jugendlichen selbst ihre Sprachpraxis ändern. Wenn die also Deutsch sprechen würden, dann sei sozusagen für die deutsche Schule das Problem erledigt. Sie kennen alle möglicherweise diese Diskussion über Deutsch auf dem Schulhof. Nun wird niemand bezweifeln, dass in Deutschland Deutsch die allgemeine Verkehrssprache ist, wahrscheinlich die Sprache, die hier am häufigsten gebraucht wird. Niemand wird bezweifeln, dass Deutsch die Sprache ist, in der eine Bildungsbiografie sich im Kern auch abspielen muss und dass Kinder und Jugendliche, egal welcher Herkunft, so gut wie möglich mit der deutschen Sprache zurechtkommen müssen. Aber die Frage, ob die Herkunft aus einer anderssprachigen Familie verantwortlich ist für die Leistungsdiskrepanz, ist deswegen trotzdem noch klärungsbedürftig. Interessante Aufschlüsse, finde ich, gibt uns die DESI-Studie. Das ist eine Studie, die kürzlich erst veröffentlicht worden ist, die aber nicht so viel Aufmerksamkeit hervorgerufen hat wie die PISA-Studien. Die Studie trägt den Titel Deutsch-Englisch Schulleistungen international, also DES. Und das international ist den Kollegen leider ein bisschen verloren gegangen, weil es ursprünglich als eine internationale Schulstudie geplant war und am Ende ist aber, glaube ich, nur Südtirol noch übrig geblieben. Also im Prinzip ist das eine deutsche Studie. Diese Studie ist durchgeführt worden im Auftrag der Kultusministerkonferenz. Man hat die Leistungen von ungefähr 11.000 Jugendlichen in allen Bundesländern in Deutschland untersucht. Das ist eine repräsentative Stichprobe aus den 9. Klassen. Es waren hier nur die Fächer Deutsch und Englisch einbezogen, also nicht die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer. Und es ging den Kultusministern darum, herauszufinden, welche Leistungen die Neuntklässler in Deutschland erbringen. Und zwar anders als in PISA oder EGLO, nicht gemessen an einem Maßstab von allgemeiner Kompetenz, sondern an dem Maßstab, der sich ergibt, wenn man das zugrunde legt, was in den Lehrplänen steht, was Kinder und Jugendliche in der 9. Klasse erreichen sollen. Also die Tests sind anders konstruiert worden als die in den anderen Studien. Es gibt einen anderen interessanten Unterschied, nämlich dass in der DESI-Studie zwei Messzeitpunkte waren. Die Schüler sind also am Anfang und am Ende des 9. Schuljahres untersucht worden und man kann deswegen die Leistungsentwicklung in dem einen Jahr beobachten. Darauf kann ich jetzt hier nicht eingehen, obwohl das wirklich eine interessante Perspektive ist. Die Schülerinnen und Schüler wurden in der DESI-Studie in drei Kategorien nach sprachlicher Herkunft erfasst. Die erste Kategorie ist Erstsprache Deutsch, also mit Deutsch allein aufgewachsen. Die zweite Kategorie ist Erstsprache nicht Deutsch und die dritte Kategorie ist mehrsprachig, das heißt Jugendliche, die mit mehr als einer Sprache aufgewachsen sind und leben. Ungefähr 80% der DESI-Stichprobe sind nach diesen Kategorien einsprachig Deutsch und 20% ungefähr sind in den beiden anderen Kategorien. Ich habe Ihnen hier das Ergebnis ein Ergebnis der Tests im Deutschen auf die Folie geschrieben. Das ist völlig unüberraschend. 92 Punkte höhere Leistungen bei Schülern mit Deutsch als Erstsprache als bei Schülern mit einer anderen Erstsprache. Was dann schon ein bisschen nachdenklich macht, ist, dass diejenigen, die als mehrsprachige Schüler eingestuft wurden, nur ungefähr ein Drittel dieser Leistungsdifferenz zeigen, also nur 27 Punkte Abstand zu denen, die deutsch einsprachig aufgewachsen sind. Ganz überraschend aber wird es, wenn man sich die Ergebnisse in Bezug auf das Englische anschaut. Hier sehen wir, dass Schüler mit Deutsch als Erstsprache nur ungefähr halb so hoch besser sind als Jugendliche mit nicht deutscher Erstsprache. Aber wir sehen auch, mehrsprachige Schüler liegen 2 Punkte über dem Mittelwert der Schüler mit Deutsch als Erstsprache und dementsprechend eben 43 Punkte über dem Mittelwert derjenigen mit einer anderen Erstsprache. Wenn man diese Ergebnisse noch einzeln betrachtet, heruntergebrochen auf die Schulformen, so zeigt sich, dass der Leistungsvorsprung der Schüler mit Deutsch als Erstsprache im Englischen fast ganz verschwindet, wenn man die Gesamtschulen aus den Rechnungen herauslässt. In allen anderen Schulformen ist der Leistungsvorsprung der Schüler mit Deutsch als Erstsprache so gut wie nicht vorhanden in Bezug auf das Englische. Das DESI-Konsortium hat berichtet, dass das Ergebnis auch bei Berücksichtigung der bekannten Hintergrundvariablen gilt, also der üblichen Verdächtigen heutzutage. Das Aufwachsen in einer mehrsprachigen Familie, so hat Eckhard Klimme geschrieben, ist unter sonst gleichen Lernbedingungen, also bei Kontrolle von sozialem Hintergrund, kognitiven Grundfähigkeiten, also Intelligenz, Geschlecht, Bildungsgang, im Englischen mit einem Leistungsvorsprung verbunden, der den Gewinn mindestens eines halben Schuljahres ausmacht. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die sprachliche Lebensbedingung, Zweisprachigkeit oder Mehrsprachigkeit, da ist es völlig egal, wie viele Sprachen da hineingehören, dass diese Lebensbedingungen offenbar nicht hinderlich ist für das sprachliche Lernen. Gehindert werden die Jugendlichen offenbar nur am Lernen des Deutschen. Wenn man also die Ausgangsbedingungen für das Lernen fair macht, nämlich so macht, dass sie für alle, die lernen, gleichermaßen fremd sind, die Gegenstände des Lernens, dann verschwindet ein in der Familiensprache liegender Leistungsnachteil ganz oder fast ganz, oder je nachdem, wie die Dinge liegen, kehrt er sich sogar um in einen Vorteil. Mit anderen Worten, in der sprachlichen Lebensbedingung Zweisprachigkeit oder Mehrsprachigkeit liegt wahrscheinlich oder bestimmt ein Potenzial für das sprachliche Lernen, das beim Lehren und Lernen des Deutschen nicht ausgeschöpft wird. Aus diesem Grund liegt es aus unserer Sicht, also der Sicht meines Instituts in Hamburg nahe, sich bei der Frage, ob sprachlich-kulturelle Differenz vereinbar ist mit Chancengleichheit, darauf zu konzentrieren, sich auf die sprachlichen Lern- und Lebensbedingungen von Kindern zu konzentrieren. Und wir haben ein paar Fingerzeige aus der Analyse von internationalen Forschungsergebnissen, wo in der deutschen Tradition Sprache zu lehren oder zu denken, dass Sprache gelernt wird, wo da das Problem liegt. Denn es ist ganz offensichtlich, dass die hiesigen Traditionen der sprachlichen Bildung weniger erfolgreich sind als die Traditionen in anderen Ländern, speziell in England und Skandinavien. Es geht dabei aber nicht um irgendeine Sprachförderung, sondern es geht um eine Förderung von Sprachfähigkeiten, die spezifisch sind und die gebraucht werden für die Bewältigung von Leistungsanforderungen in der Schule. Wenn man die internationalen Vorbilder genauer betrachtet, dann fällt ins Auge, dass dort nicht die Förderung einer allgemeinen sprachlichen Kompetenz im Zentrum der Bemühungen steht, sondern die Förderung einer spezifischen sprachlichen Kompetenz, und das nennt man auf Englisch Cognitive Academic Language, und wir haben das auf Deutsch übertragen in das Wörtchen Bildungssprache. Wenn ein Mensch neu in eine Bildungssituation kommt, sei es, dass er neu einwandert aus dem Ausland, sei es, dass er in die Institution neu eintritt, als kleines Kind, dann braucht man ganz gewiss so etwas wie einen guten Grundstock an allgemeinsprachlichen Fähigkeiten, also an Möglichkeiten, sich alltäglich zu verständigen und Menschen zu verstehen. Aber je länger eine Bildungsbiografie dauert, desto weniger ist das Repertoire der Allgemeinsprache hilfreich für die Bewältigung. Man kann es etwas salopp sagen, und das ist sicherlich auch nicht ganz richtig, aber die Formel, dass Schul- und Bildungssprache anders funktionieren als mündliche Alltagssprache, nämlich funktionieren nach dem Modell der Schriftsprache, die ist nicht ganz falsch. Und das gilt in Bezug auf die Schule wohlgemerkt auch dann, wenn Sprache gesprochen wird. Also auch wenn Sprache gesprochen wird, funktioniert sie nach dem Muster geschriebener Sprache. Und ich bin im Moment ein gutes Beispiel dafür, denn ich spreche eigentlich nicht wirklich zu Ihnen, sondern ich schreibe, aber im Medium des Mündlichen. Wenn wir uns vielleicht beim Wein unterhalten würden, würde ich, glaube ich, einen anderen Satzbau haben und wahrscheinlich auch andere Vokabeln einflechten in das, was ich sage. Wir können das ganz schön verdeutlichen, wenn man sich das Spektrum der Leistungen, der sprachlichen Leistungen anschaut, die in den Unterrichtsfächern verlangt werden, und zwar sowohl als aktive Kompetenz als auch als passive, also rezeptive Kompetenzen. Und jetzt komme ich doch endlich auf die Mathematik, ja, wenn ich darf. Die Mathematik. Das ist ein Beispiel einer Mathematikaufgabe. Diese Aufgabe ist aus einem Mathematiklehrbuch für das 6. Schuljahr. Und das Beispiel kommt aus einer Studie, aus der Studie, die Frau Lemmermühle vorhin erwähnt hat, als wir uns gefragt haben, ob Jugendliche, die mit einer Sprache aufwachsen oder Jugendliche, die mit zwei Sprachen aufwachsen, eine unterschiedliche Art und Weise haben, sich die mathematischen Gegenstände zu erobern, anzueignen. Und es gibt tatsächlich Unterschiede, die wir zeigen können, Unterschiede, die in der sprachlichen Herkunft liegen. Wir haben den Jugendlichen, das waren 14-Jährige, also Siebtklässler, Aufgaben wie diese vorgelegt, das war ein Teil der Studie. Und ihr Auftrag war, diese Aufgaben zu paraphrasieren, also in eigenen Worten wiederzugeben. Das ist diese Mathematikaufgabe ist eine ganz typische Mathematikaufgabe ohne besondere Raffinessen. Sprachlich ist sie sogar, mathematisch ist sie sogar etwas unterhalb des Niveaus von Siebtklässlern. Wenn man die Aufgabe mit den Augen betrachtet, was sie an sprachlichen Anforderungen enthält, dann sieht das allerdings etwas anders aus. Dann sieht man nämlich, dass diese Aufgabe, dass der Sinn der Aufgabe abhängig ist von den eigentlich inhaltsleeren Teilen dieses Textes. Der Sinn von solchen Aufgaben ist nämlich nicht abhängig von den inhaltstragenden Wörtern, also Salzbergwerk zum Beispiel. Wenn ich das Salzbergwerk verstehe, ist das prima, aber es hilft mir überhaupt nicht für die Mathematisierung dieser Aufgabe. Oder Steinsalz oder Förderkorb. Der Sinn dieser Aufgabe erschließt sich nur, wenn ich den Text verstehe, und der Text regelt sich durch inhaltsleere Wörter, nämlich zum Beispiel unter, während, und dann müssen wir noch das Über dazu nehmen. Das sind Wörter ohne Inhalt. Die einzige Funktion dieser Wörter ist, den Sinn des Textes zu regeln. Nicht verstanden?
Ich habe verstanden, aber es bleibt schwierig.
Okay, ich gebe Ihnen den Text. Also, das Deutsche ist eine Sprache, die besondere Gemeinheiten in Bezug auf diese Anforderung der Textlichkeit enthält. Zum Beispiel haben wir haben ja die Möglichkeit, mit Verben unheimlich zu spielen. Also wir haben die Möglichkeit, Teile des Verbs umzudrehen und ganz auseinanderzureißen im Text. Eins vorne, eins hinten, und trotzdem sind sie die eigentlich regelnden Wörter in dem Text. Das heißt, bildungssprachliche Anforderungen sind nicht immer zielführend und sie haben insbesondere in Bezug auf die grammatische Struktur, einen Anforderungsgehalt, der überhaupt nicht vorhanden ist in alltäglichem mündlichen Sprechen. Das sind nämlich die Bedeutungseinheiten, die man produziert, klein, übersichtlich und nicht textförmig strukturiert. Die Differenz zwischen bildungssprachlichen Anforderungen und sogenannten umgangssprachlichen Anforderungen ist die eigentliche Leistung, die eigentliche sprachliche Leistung, die Kinder, wenn sie bildungserfolgreich sind, bewältigen müssen. Und diese Differenz müssen sie bewältigen lernen, es sei denn, sie wachsen in Familien auf, die ihnen das auch ohne Schule beibringen. Ich zeige Ihnen die Lösung eines Mädchens aus unserer Untersuchung, also Edda, eine 14-Jährige, die uns da präsentiert hat, die wollen Steinsalz abbauen, und das ist zwar in Salzbergwerk Bad Frieshalle oder wie das hier steht, Friedrichshall, ja, das liegt aber 40 Meter unter Meereshöhe, und aber die wollen bei Friedrichshall 155 Meter über das Meereshöhe liegt, obwohl das da ober liegt, und jetzt wissen sie nicht, welche Strecke sie nehmen sollen. Also das ist, glaube ich, so die Schlüsselstelle dieses Satzes. Edda ist ein Mädchen, das verharrt im allgemeinsprachlichen oder umgangssprachlichen Modus. Ihr Sprechen führt sie nicht, wie Sie sehen können, zu einer Lösung des mathematischen Problems. Es gibt Merkmale an diesem Sprechen, die man dem allgemeinsprachlichen Modus zuordnen kann. Es gibt auch Merkmale, die, sagen wir mal, auf die allgemeine, auf allgemein geringe Konzentrationsfähigkeit, auf allgemein geringe Genauigkeit schließen lassen. Also sie hat offenbar so Schwierigkeiten, genau zu lesen. Auch das ist ein Produkt des Unterrichts. Sie hat Strategien, die nicht zielführend sind. Eine dieser Strategien ist die Strategie der Personalisierung. Die wollen, also jemand will irgendwas. Sie redet unnötig viel. Das ist für mathematische Fachsprache gar nicht so angebracht. Sie braucht syntaktische Markierungen, relativ diffus. Sie übersetzt sozusagen syntaktische Markierungen falsch. Sie übersetzt zum Beispiel das Wörtchen während aus dem Originaltext in aber oder obwohl. Sie kommt also auf diese Weise durch ihre strukturelle Konstruktion zur Produktion eines Gegensatzes zwischen den Zahlen sozusagen, statt dass sie zur Konstruktion einer Parallelität kommt, und sie gerät auf diese Weise immer mehr am mathematischen Sinn der Aufgabe vorbei. Und jetzt möchte ich, dass Sie einmal raten, was dieses Mädchen für einen sprachlichen Hintergrund hat. Genau, das Mädchen gehört also zu den deutschen Probandinnen in unserer Untersuchung, die ist nie woanders gewesen als in Hamburg und einsprachig aufgewachsen, aber selbstverständlich kann man sehen an diesem Sprechen, dass sie erstens nicht erfolgreich durch einen Sprachbildungsprozess in der deutschen Schule gegangen ist und zweitens, dass sie aus einem Elternhaus kommt, in dem eben man nicht sehr bildungsbeflissen ist, in dem offenbar das Lesen nicht so eine große Rolle spielt. Ich zeige Ihnen eine andere Lösung, das ist Errol, ein Jugendlicher aus derselben Untersuchung. Der hat einen nicht deutschsprachigen Hintergrund, was man an Kleinigkeiten merkt, etwa daran, dass er sich auf die Suche nach dem richtigen Artikel begibt. Er braucht auch alltagssprachliche Elemente in seinem Text, also etwa hier, man muss machen. Das ist nicht wirklich bildungssprachliches Niveau. Aber ansonsten hat er Fachsprachlichkeit in seinem Text erreicht. Er hat erfolgreiche Strategien angewendet, beispielsweise eben die Strategie der unpersönlichen Ausdrücke, also man mit man muss, die Strategie, sich auf die Mathematisierung zu konzentrieren, also er kommt ganz schnell zum Zuge mit seinem Text, die Strategie beweisförmig zu argumentieren, also er benutzt das Weil, gut, dann setzt sich das fort mit einem sprechsprachlichen, einer sprechsprachlichen Grammatik, aber die Argumentation ist dennoch beweisförmig und so weiter und so weiter. Der Text besitzt eine klare hypotaktische Gliederung, mit anderen Worten, dieser Text zeigt, dass dieser junge Mann den Übertritt in den bildungssprachlichen Modus im Feld Mathematik, der hier verlangt war, geschafft hat. Er ist zweisprachig, aber er gehört zu den Bildungserfolgreichen in dieser Kohorte. Ich habe dieses Beispiel deshalb ausgewählt, weil ich eben darauf noch einmal aufmerksam machen wollte, dass das Thema, was uns umtreibt, nicht ein Thema ist, das sich allein beschäftigt mit dem Benachteiligen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der deutschen Schule, sondern durchaus auch wichtig ist für diejenigen, die eben in bildungsfernen Elternhäusern leben und die nicht durch ihre Familien, durch ihre Eltern Zugang zur Welt der Schrift in dem Maße erhalten, wie die Schule das im Laufe einer Bildungsbiografie immer stärker verlangt. Die Gemeinheit, kann man sagen, an der Bildungssprache ist nicht nur, dass sie im Laufe der Bildungsbiografie immer stärker in diese Richtung tendiert, dass sie sich der schriftsprachlichen Variante nähert, also vom gesprochensprachlichen weggeht, sondern auch noch, dass sie sich ausdifferenziert in die Domänen, die die verschiedenen Unterrichtsfächer oder Fachbereiche Bereiche sozusagen abbilden. Eine gute bildungssprachliche Kompetenz ist für das Fach Mathematik oder den naturwissenschaftlichen Bereich nicht auf die gleiche Weise gestaltet wie für den ästhetischen Bereich oder für das Fach Deutsch oder für das Fach Religion. Da gibt es dann wiederum unterschiedliche Regeln und eigentlich alle diese Regeln müssen junge Menschen beherrschen lernen. Und weil diese Regeln so sehr am Medium der Schrift hängen, ist für diejenigen, die zu Hause nicht mit dem Lesen und Schreiben so häufig beschäftigt werden, die Schule der einzige Lernort für diese sprachlichen Anforderungen. Soweit wollte ich Ihnen unsere Gründe dafür anbieten, warum wir denken, dass es sehr wichtig ist, zu versuchen, an der Gestaltung der sprachlichen Bildung in der Schule grundlegend etwas zu verändern und das Programm FÖRMIG, ein Programm der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung zur Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, unternimmt also einen Versuch, etwas in diesem Sinne zu erreichen. Das Programm wurde von der BLK als letztes BLK-Programm 2004 ins Leben gerufen und kann noch bis 2009 laufen. Ich kann also hier keine Ergebnisse präsentieren. Wir sind sozusagen im ersten Jahr der praktischen Arbeit. Ich möchte Ihnen aber einige zentrale Prinzipien des Programms kurz schildern. Wir haben das zentrale Prinzip, oder wir nennen das unsere Philosophie, zu versuchen, dass wir zum kumulativen Aufbau von eben jenen schul- und bildungssprachlichen Fähigkeiten beitragen, die die Voraussetzung dafür sind, dass Kinder einen Bildungsprozess erfolgreich durchlaufen können. Und dabei soll in den Projekten, die beteiligt sind, Mehrsprachigkeit nicht als eine unumgängliche und schreckliche Bedingung aufgefasst werden, sondern als eine Quelle für das sprachliche Lernen und zwar von allen Kindern, egal ob sie mehrsprachig selber leben oder ob sie Mehrsprachigkeit nur durch ihre Klassenkameradinnen und Klassenkameraden erfahren. Wir haben das Kernanliegen des Programms mit einem Begriff belegt, den wir selber sehr unglücklich finden, aber uns fällt kein besserer ein und deswegen benutzen wir ihn erst einmal noch ein Weilchen. Dieser Begriff heißt durchgängige Sprachförderung. Das klingt ein bisschen wie Durchfall oder so, aber das ist nicht gemeint. Gemeint ist, dass man zum einen kontinuierlich eine Bildungsbiografie begleitende Sprachförderung entwickelt. Das stützt sich auf Erkenntnisse von internationalen Forschungen, die zeigen, dass Kinder, die mit einer anderen Sprache als der jeweilig majoritären Sprache in den Bildungsprozess eintreten, ungefähr 6 Jahre brauchen, um sprachlich sozusagen so aufzuschließen, dass sie auf die gleiche Weise sich ein Gegenstandsfeld sprachlich erobern können, wie das jemand tut, der einsprachig aufwächst. Dieses Forschungsergebnis bedeutet oder zeigt auch ein wenig, dass es relativ unsinnig ist, Kinder von einer kurzfristig gestalteten Maßnahme in die nächste zu schicken. Nun können wir in dem Programm FÖRMIG eigentlich nicht durchgängige Sprachförderung, also an der Bildungsbiografie entlang gestaltete Sprachförderung anbieten, weil das Programm nur 5 Jahre läuft. Und aus diesem Grund haben wir eine Konzentration auf die Schwellen im Bildungsbereich, auf die Übergänge in diesem Programm vorgenommen. Also die Projekte, die im Programm angesiedelt sind, konzentrieren sich darauf, jeweils den Übergang von einer Bildungsinstitution in die nächste für das Kind sprachlich zu begleiten. Ein weiterer Grund für diese Entscheidung, diese bildungsbiografische Dimension ins Zentrum zu stellen, ist die zunehmende Spezialisierung der sprachlichen Mittel, die Kinder in den Fächern und Lernbereichen gebrauchen, je weiter eine Bildungsbiografie voranschreitet. Die PISA-Ergebnisse zeigen uns relativ deutlich, dass zwischen dem Abschluss der Grundschule und der siebten Klasse, in der siebten bis achten Klasse, in der die Jugendlichen, die 15-Jährigen, wieder getestet wurden, sozusagen eine Diskrepanz entsteht in der sprachlichen Leistung. Und das zeigt, dass in dieser Zeit eine sprachliche Förderung nicht in der genügenden Präzision erfolgt ist. Aus diesem Grund, das ist einer der Gründe dafür, dass wir als durchgängige Sprachförderung auch eine zweite Dimension auffassen, nämlich die Dimension quer durch die Bildungsbiografie eines Kindes. Das ist ein Problem, das wir in Deutschland traditionell haben. Wir haben in Deutschland das Prinzip, dass sich Lehrer in erster Linie als Lehrer der Sprache ihrer Sache auffassen oder überhaupt als Lehrer der Sprache ihrer Sache auffassen, nicht entwickelt. Oder es gab eine solche Tradition, aber die ist schon mit der Reformpädagogik abgebrochen. Das ist anders in anderen Staaten, in denen ein Mathematiklehrer selbstverständlich erst einmal ein Sprachlehrer ist und dann ein Lehrer der Mathematik. Und erfolgreiche Projekte oder erfolgreiche Ansätze aus anderen Staaten, speziell aus England, zeigen, dass es notwendig ist, im Lernprozess die Schwierigkeiten der Sache und die Schwierigkeiten der Sprache voneinander zu trennen und getrennt voneinander zu unterrichten. Also wenn eine Sache schwierig und neu ist, muss sprachlich reduziert werden. Und wenn die Sache bekannt ist, kann sprachlich elaborierter unterrichtet werden. Diese ganzen Leistungen, die Kinder dazu erbringen haben, können sie nicht allein im Deutschunterricht sich aneignen. Sie können unter anderem das deshalb nicht im Deutschunterricht, weil der Deutschunterricht seine ganz eigenen Prinzipien und Ziele besitzt. Der Deutschunterricht hat nicht das Ziel, die Sprache der Physik zu unterrichten, sondern der Deutschunterricht wird im Laufe einer Bildungsbiografie zunehmend zum Literaturunterricht, und das ist auch berechtigterweise so. Nur da das so ist, klafft also bei uns oder fällt sozusagen die sprachliche Bildung zwischen den Fächern durch. Der Deutschunterricht ist nicht mehr zuständig, der Unterricht der Fächer fühlt sich nicht zuständig. Aus diesem Grunde versuchen wir im Projekt Förmig, die Kolleginnen und Kollegen, die an der Sprachbildung der Kinder und Jugendlichen beteiligt sind, zur Zusammenarbeit zu bekommen. Das ist nicht so ganz einfach, weil wir es auch nicht so sehr gewöhnt sind. Und das Erstaunliche in unserer deutschen Tradition ist, dass insbesondere die Sprachunterrichte, die verschiedenen Sprachunterrichte, die Kinder in ihrer Bildungskarriere genießen, nicht zusammenarbeiten, sondern also keiner der Sprachunterrichte fühlt sich zuständig für allgemeines sprachliches Lernen. Das hat was damit zu tun, dass unsere Sprachunterrichte aufruhen auf den Philologien und die beschreiben Sprachen und nicht das Lernen von Sprachen. Also wir versuchen in unseren Projekten so etwas zu entwickeln, was wir Gesamtsprachencurricula nennen, in denen eine Verabredung dafür erfolgt, was welcher Sprachunterricht zum allgemeinen sprachlichen Lernen beiträgt. Die Zusammenarbeit geht auf der anderen Seite auch weiter in Bereiche, die nicht schulisch sind. Wir wissen, dass man, wenn man in einer anderen Sprache lebt als die Hauptsprache in der Umgebung, dass man dann möglicherweise einfach weniger Gelegenheit hat, diese Sprache zu benutzen, und die Häufigkeit der Benutzung einer Sprache wirkt sich auch auf das sprachliche Lernen aus. Und aus diesem Grunde versuchen wir, alle unsere Projekte dazu zu bekommen, dass sie Partnerschaften bilden mit dem außerschulischen Bereich und Verträge, Vereinbarungen mit Kolleginnen und Kollegen, mit Menschen, mit Expertinnen und Experten, mit Eltern, mit einem Kioskbesitzer, mit der Bibliothekarin, mit wem immer, wer sich bereit dazu findet, darüber zu schließen, was wer zur Sprachbildung beiträgt. Und das Wichtige an diesen Verträgen ist, dass diese Menschen zusammenarbeiten müssen und nicht jeder sein eigenes Programm verfolgt und möglicherweise dadurch ungewollt die verschiedenen Partner an der Sprachbildung gegeneinander arbeiten, was im Moment sehr häufig der Fall ist. Das war der Beitrag, den ich Ihnen heute Abend angeboten habe. Ich habe ein bisschen mehr über dieses Förmig-Programm anzubieten an Material. Wenn Sie möchten, können Sie uns gerne virtuell in Hamburg oder auch lebendig in Hamburg besuchen. Ich würde mich freuen und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.